New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Herzlich willkommen zu einer neuen New Minds AI-Folge. Dieses Mal sitzt mir nicht der Jens gegenüber, sondern eine spannende Person, nämlich die Alina Ludwig. Und ich freue mich, dass du heute hier bist, Alina. Und danke fürs Einschalten und danke, dass du dir auch die Zeit nimmst. Und schön, dass wir es geschafft haben, über das Thema AI und Creator Economy zu sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich voll. Also schön, hier zu sein und einen entspannten Talk dazu zu machen.
Sehr schön. Ich freue mich aus. Wir freuen uns auch natürlich. Ich spreche mal wir mit imaginär der Jens noch dabei. Erzähl mal zwei Sätze zu dir, Alina. Was machst du mit KI oder was machst du im Internet eigentlich so? Und macht es dir Spaß?
Wow, ja, also Spaß macht es mir auf jeden Fall. Ich glaube, damit möchte ich gleich anfangen. Und es fällt mir deshalb auch immer total schwer, es nur in zwei Sätzen zu machen. Ich kann dann auch irgendwie 10 Minuten darüber referieren.
Du kannst doch sechs machen.
Ja, ich habe das Glück gehabt, tatsächlich im Marketing sehr, sehr viele verschiedene Bereiche kennenzulernen. Also ich habe irgendwann mal mit einem Volontariat im PR-Bereich in München angefangen, wo du ja jetzt auch sitzt. Habe da einige Zeit verbracht, bin dann aber sehr schnell in den Social-Media-Bereich gerutscht. Das war aber noch zu Zeiten, als Brands gerade mal Twitter und vielleicht einen Facebook-Kanal bespielt haben, also wirklich ganz, ganz weit zurück. Und da kamen dann irgendwann langsam auch die Influencer, die damals noch Blogger hießen, hoch und wurden zum Thema. Und mich hat das einfach von Anfang an fasziniert, eben weil es so eine neue Welt war, weil noch keine Antworten hatte und weil es immer darum ging, irgendwie rauszufinden, boah, was ist denn jetzt der richtige Weg hier in diesem neuen Etwas? Und eigentlich hat sich das ja, wenn wir mal ehrlich sind, bis heute nicht verändert. Und das fasziniert mich auch immer noch an diesem Job. Also immer in die Bereiche zu gehen, wo neue Wege überhaupt erst mal beschritten werden müssen und neue Standards gesetzt werden müssen und die dann von der ganzen Branche irgendwie allen Playern irgendwie gemacht werden. Im Influencer-Marketing bin ich dann auch so ein bisschen geblieben, aber eigentlich hat es mir mehr und mehr das Tor geöffnet zu einer Betrachtung, ich sag mal, von Marketing als ganzheitliches Game. Also das Geile am Influencer-Marketing ist, dass es eigentlich auf alle Bereiche einen Abstrahleffekt hat. Das hat einen Impact auf Marke, auf Performance, auf Produkt, auf Employer-Branding gegebenenfalls auch, auf die Bindung zur Zielgruppe. Also es ist an so vielen Bereichen in einem Unternehmen eigentlich relevant, über die Kraft von Influencern nachzudenken, so dass ich dabei irgendwie immer geblieben bin. Jetzt gerade bin ich Managing Director bei All In. Dazu kann ich vielleicht gleich im nächsten Schritt noch ein bisschen was sagen. Wir sind ein Artist Management, aber auch Strategieberatung für die Creator Economy. Und aus dieser Perspektive blicke ich sozusagen immer ja auch zum Beispiel auf Themen wie KI und wie sie unsere Industrie beeinflussen. Vorher war ich aber 3 Jahre bei Oderline, kennt vielleicht auch der ein oder andere. Ist eine Content-Marketing-Strategieberatung, habe da also sehr, sehr deep so im Bereich Content-Strategie für die 2020er gearbeitet, also auch Gen Z-Marketing, all diese Buzzwords, als TikTok hochkam, da sozusagen angefangen, Marken zu erklären, wie sie das knacken können, wo natürlich auch Creator eine Rolle spielen. Mache jetzt auch seit 6 Jahren fast mittlerweile einen Podcast. Deshalb freue ich mich auch immer, in anderen Podcasts zu Gast zu sein. Zum Thema Influencer-Marketing, der heißt Influence, und da interviewe ich eben Menschen aus der Branche, die auf das Feld Creator Economy blicken, aus jeweils ihrer Perspektive. Also es können auch nicht nur Brands oder Influencer sein, sondern auch Leute in Agenturen, vielleicht auch Wissenschaftler, Journalisten, manchmal auch Kritiker der Szene. Und mir macht das total Spaß, dann eben so aus allen möglichen Facetten so ein Mosaik zusammenzubauen und irgendwie zu versuchen, so einen Grip an diese Welt zu bekommen.
Ja, machen weiter. Also ich habe dir ja vorhin im Intro, wo wir kurz geschnackt haben, auch schon gesagt, ich kenne deinen Podcast natürlich auch, und 6 Jahre ist ja eine schöne Zahl. Ja. Dementsprechend freut es mich auch, dass du heute mal bei uns zu Gast bist. Wir sind ja der Spaßcast von KI seit 6 Monaten erst.
Ja, guck mal.
Nur nicht so lange. Wir wollen heute so ein bisschen das Thema AI und Creator Economy besprechen. Es gab schon mal eine Folge, da haben wir das Thema virtuelle Influencer besprochen, mit Kai Fischer, ein Kollege, der hatte dann virtuelle Influencer Case mit Miss Germany auf die Straße gebracht. Da geht es jetzt also heute nicht so speziell nur um Avatare, sondern mich interessiert so ein bisschen dieses ganze Creator Economy Umfeld mit KI. Und vielleicht fangen wir gleich mal so ein bisschen an. Du hast jetzt gerade ein paar Buzzwords auch genannt, die gibt es ja auch gerade im AI, generative KI, ChatGPT und Tools. Wie siehst denn du das in der Creator Economy? Ne? Also du hast ja gerade gesagt, das ist ja immer noch erklärungsbedürftig, das Thema, wo wir uns bewegen, Social, Digital, Performance Marketing. Jetzt kommt KI dazu. Siehst du das so ein bisschen in eurem Business als Add-on, als Verstärker? Gibt's Marken vielleicht, die dann sagen, für was brauche ich dann noch eine Creator Economy Agency, wenn ChatGPT mir das Briefing schreibt? böse gesagt. Wie geht ihr damit um am Ende des Tages?
Ich glaube tatsächlich, Verstärker ist schon ein gutes Wort. Also wir müssen uns ja die Creator Economy eigentlich als ein riesiges Ökosystem tatsächlich vorstellen, wo es immer um das Zusammenspiel von Creatern und Technologie geht. Also das dürfen wir nie vergessen. Im Endeffekt wären die Creator ohne die technologische Grundlage beispielsweise des Internets, von Social Media Plattformen, von auch Tools, mit denen sie ihren Content kreieren und distribuieren, von vielleicht auch Finanzierungsmöglichkeiten ihres Contents, ne? Also davon lebt ja das Ganze. Und KI enhanced natürlich diese gesamte Entwicklung, also macht Technologie besser, durchschlagfähiger, gibt uns teilweise ganz, ganz neue Möglichkeiten im Bereich der Content-Erstellung. Das habt ihr ja bestimmt dann auch schon in sehr vielen Podcasts irgendwie mal erörtert und vertieft. Und das ist natürlich ja so, als würdest du irgendwie Kerosin in ein brennendes Feuer gießen, habe ich das Gefühl. Aber, das kann ich auch schon mal gleich mitgeben, es ist jetzt auch für mich nicht dieser Allheilsbringer. Also es ist noch nicht so, dass KI wirklich die grundlegende Mechanik dieses Ökosystems komplett auf den Kopf stellt. Das glaube ich eben nicht. Also es macht Dinge, die jetzt gerade eh schon existiert haben, vielleicht effizienter, besser, sowohl auf Agenturseite als auch bei Marken, als auch bei Creatern. Aber es ist noch nicht für mich, sag ich mal, eine große Revolution, dass ich sage, oh mein Gott, wir müssen jetzt irgendwie morgen unser Geschäftsmodell überdenken, weil, wie du sagst, jetzt die KI alles übernimmt. Der menschliche Faktor ist hier doch noch total entscheidend auf allen Seiten.
Das finde ich einen guten Punkt, weil ich glaube, wir kommen ja dann auch noch zu anderen Fragen in die Richtung. Ich glaube schon, dass es Jobs gibt, auch in dem Agenturumfeld. Ich sage jetzt mal klassische SEO-Texterei, haben wir immer gesagt, dass da natürlich schon Gefahren entstehen, weil
100%
eine Keyword-Analyse und andere, sage ich mal, gerade Wording-Skills, ohne jetzt den Wordern da draußen, um Gottes Willen, zu nahe zu treten. Aber da ist das Thema schon Kosteneinspar, Prozessoptimierung. Ich fand, du hast gerade was Interessantes gesagt, nämlich das Thema Menschen. Wir hatten ja, habe ich ja gerade gesagt, doch das Thema Virtual Influence schon mal so angesprochen mit Avatare, bei Miss Germany damals. Du weißt ja auch selber, es gibt TikTok, im Creative Hub gibt es ja immer wieder so AI-Funktionalitäten, das heißt AI-Avatare, die man nutzen kann, um sein Produkt vorzustellen, AI-Avatare wie HeyGen oder andere Plattformen, die dir halt ermöglichen, so ein Avatar zu erstellen. Es wird immer besser. Wie stehst denn du dazu? Habt ihr in eurem Business, also bei euch im Unternehmen auch oder mit den Marken, die ihr arbeitet, hier und da mal Anfragen zu dem Thema? Ist das eine Gefahr? Siehst du, lösen die Avatare die Menschen ab? Oder ist es, kann praktisch ein Creator, sozusagen eine Creatorin, am Ende des Tages vielleicht durch eine Duplizierung ihrer Person mit einem virtuellen Avatar vielleicht ganz neues Geschäftsmodell aufmachen? Keine Ahnung. Also so
in die Richtung gedacht. Ja, das ist ein ultra geiles Feld, merke ich auch jetzt schon, weil mir da auch ultra viele Anknüpfungspunkte einfallen. Ich glaube, was alle so ein bisschen im Kopf haben, ist so eine Idealvorstellung von einem virtuellen Influencer. Ich finde, Filme können das immer total gut darstellen, so eine Zukunftsvision, Utopie oder vielleicht auch Dystopie, je nachdem. Ich weiß nicht, ob du Ex Machina gesehen hast oder vielleicht auch den neuen Blade Runner oder so. Ne? Da geht's genau um diesen Punkt. Also bei Ex Machina explizit um die Frage, würden wir eigentlich merken, wenn da ein künstlich erstellter Mensch unterwegs ist, ne, mit dem berühmten Turing-Test? Und ist es uns überhaupt wichtig ab irgendeinem Punkt, ne, wenn wir eine total enge Bindung zu dieser künstlichen Person aufgebaut haben? Selbst wenn wir wissen, dass es künstlich ist, würde uns das stören? Und dann ein anderes Beispiel eben bei Blade Runner ist also dieses Thema, Hauptdarsteller Ryan Gosling kommt in seine Wohnung, wird begrüßt von einer wunderhübschen Freundin, die ihr, ne, fragt, wie sein Tag war und Mensch. Und irgendwann nach 3 Minuten in der Szene merkt man, oh wow, die ist eigentlich nur ein künstlich gekaufter Avatar, den er sich als Partnerin sozusagen wahrscheinlich im Internet bestellt hat. Und die gibt es so noch 50 Millionen Mal auf der Welt in anderen Wohnungen mit anderen Männern sozusagen. Ne? Und das wird auf einmal so, wow, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das stellen wir uns vor und da sind wir definitiv noch nicht. Also das kann man sagen bei virtuellen Influencern. Was es aktuell gibt, sind so Kandidaten wie Lil Miquela, kennt, glaube ich, im Marketing mittlerweile fast jeder. Ne? Und ich finde es auch faszinierend, dass man immer sie als erstes nennt, wenn man sagt, boah, du kennst die doch so wie Lil Miquela. Das Lustige ist aber, es gibt auch gar nicht so viele andere, die ich jetzt in die gleiche Kategorie setzen würde. Ne? Aber wie die aktuell funktionieren, ist eigentlich, da sitzt dann ein Unternehmen, eine Agentur oder auch wirklich Programmierer dahinter und die erschaffen diese künstliche Person. Die überlegen sich vorher ein Narrativ für sie, eine Persönlichkeit und geben ihr gewisse Werte mit. Das könnte natürlich auch eine Brand machen. Und viele Brands denken auch darüber nach oder haben es vielleicht sogar schon gemacht, sich einen eigenen Avatar zu bauen, der das dann tut. Und dann wird ein Instagram-Kanal hochgefahren oder auf den Brand-Kanälen, je nachdem im Newsletter oder auf der Website oder so, im E-Com. Erscheint dann diese Person, aber immer noch recht statisch. Also ich finde, virtuelle Influencer und Bewegtbild ist immer noch nicht auf dem Level, dass ich jetzt sagen würde, wow, das gucke ich mir an und denke, es ist ein Mensch. Also die Gefahr sozusagen gibt es noch gar nicht, dass das in irgendeiner Form die gleiche Bindung, die gleiche Emotionalisierung hervorruft, die ein Influencer tatsächlich ja als Stärke sozusagen mitbringt. Ne? Diese Bindung an die Community, dieses parasoziale Verhältnis, das da zur Zielgruppe sozusagen besteht und was die Brands sich ja im Grunde auch stellvertretend einkaufen. Und auf einer anderen Ebene, ja, neben der Künstlichkeit, oder die Künstlichkeit gibt es halt, die ist aber dann manchmal auch eine Stärke. Also ich würde sagen, warum Marken trotzdem mit Lil Miquela zusammenarbeiten, ist eher das Spectacle. Also es ist ja immer noch was Besonderes, wenn man das sieht, ne, dieser Einsatz. Ja. Die Leute bleiben dran hängen und darum kämpfen wir eigentlich auch, wenn wir im Social Media unterwegs sind. Das wirst du noch besser wissen aus dem Tagesgeschäft. Ja. Wir wollen, dass die Daumen stoppen. Wir wollen Aufmerksamkeit in dieser Ökonomie. Und dafür ist, finde ich, KI, dafür sind virtuelle Gimmicks oder auch kleine Menschchen, die da mit durchs Bild laufen, total gut. Aber das ist sozusagen eher kurzfristig und eine langfristige Bindung, also wirklich emotionale Bindung zwischen Zielgruppe, Community an eine virtuelle Person sehe ich aktuell noch nicht in der Branche.
Die, was mir eingefallen ist, du hast gerade einen spannenden Punkt gesagt, da möchte ich gleich rein, und zwar diese Verbindung, diese Emotionalität von virtuellen CreatorInnen, muss man eigentlich gendern, weil sie virtuell sind? Nein, anyway. Virtuelle CreatorInnen, diese menschliche Bindung und Community. Jetzt ist es ja so, es gibt ja natürlich noch andere Branchen außer, sage ich jetzt mal, die Markenwelt. Stichwort, sage ich jetzt mal, Erwachsenenunterhaltung.
Oh ja, wichtiger Punkt, ja.
So, da hat, ich habe immer mal wieder im Podcast gewitzelt, ich hatte tatsächlich letztes Jahr mal so einen Test gemacht, einen Instagram-Kanal hochzuziehen mit einer virtuellen Influencerin und zu schauen. Und es ist schon echt faszinierend, obwohl überall in den Posts, und das war HeyGen mit Midjourney, FaceWeb, also so nicht wirklich gut gemacht. Es hat trotzdem funktioniert, dass männliche User dann in die DMs geslidet sind und dann, hey, wer bist denn du? Und überall, aber ich war jetzt nicht so frech, dass ich das halt nicht gekennzeichnet habe, sondern ich habe auch hier bei uns in der Agentur das tatsächlich von Frauen verwalten lassen, weil ich gesagt habe, hey, voll spannend, voll krass, ist ja, kann man ja dann Onlyfans machen, oder? Dann sage ich so, keine Ahnung. Aber da ist es schon irgendwie schon erschreckend gewesen, dass da, obwohl die AI-Kennzung war, da es irgendwie wurscht war, weil halt das Bild gut generiert war, sage ich jetzt mal. Und da gibt's ja auch so ein paar Cases mit diesen, sag ich mal, großen Onlyfans-Models, die sagen, sie nutzen AI-Avatare, um noch Side-Business zu machen, das, was wir gerade vorhin auch gesagt haben. Das heißt, fernab von der Erwachsenenunterhaltung, siehst du neben dem einen Case, was du gesagt hast, auch das Thema Avatare als Markenbotschafterpotenzial, oder sagst, wir brauchen mindestens noch 5 bis 10 Jahre?
Ich glaube, als Markenbotschafterpotenzial ja, aber immer in Ergänzung mit anderen Persönlichkeiten, mit anderen Testimonials, die es noch in Real Life gibt. Also das, glaube ich, ist wichtig. Man hat zum Beispiel bei Lil Miquela, jetzt nehmen wir sie mal als Standardbeispiel, gesehen, sie war auch Markenbotschafterin zum Beispiel von Samsung oder Calvin Klein, aber dann eben zusammen mit einer Bella Hadid oder einem Ninja oder so. Ne? Also es war immer im Zusammenspiel mit anderen. Und ich glaube, das ist es eben wieder so als Verstärker von einem Influencer-Programm und anderen Testimonials, als Aufmerksamkeitsgarant oder so, da kann man das einsetzen. Aber ich finde gerade das, was du gesagt hast, also es macht bei mir noch eine ganz andere Tür auf, nämlich in die Welt der Deepfakes sozusagen oder der Identity Thefts, ne, nennen wir es so. Weil du eben gefragt hast, was habt ihr eigentlich für Berührungspunkte damit? Tatsächlich aktuell eher, okay, wie schaffen wir es eigentlich, unsere Persönlichkeitsrechte unserer Creator und Artists, die wir auch repräsentieren als Management, zu schützen vor genau solchen Übergriffen? Ja. Weil ich sag mal, synthetisierten Inhalte und Medien, wo man ein reelles Gesicht nimmt von Prominenten, Influencer, Popstars, Filmstars, who knows, und die auf Erwachsenen-Content, sage ich jetzt mal, projizieren, wo es natürlich einen Markt für gibt. Das sehe ich eher als quasi die erste Welle, mit der wir uns befassen werden. Gar nicht mit diesen super vielen virtuellen Persönlichkeiten, die jetzt auf einmal fürs Marketing relevant werden, sondern eher mit ganz, ganz vielen echten Personen, die aber in virtuellen Inhalten auf einmal gefangen sind. Und das werden wir ganz schwer nur wieder einfangen können, denke ich.
Ja, vor allen Dingen, wenn du da nochmal in der, wenn du das nochmal nimmst, genau, die eben nicht die positive Funktionalität, sondern eher mit den Gefahren euch auseinandersetzen muss, wegen dem Identitätsklau, wegen Urheberrecht und so, ist genau natürlich in dem Feld, ich sag jetzt mal in dieser Erwachsenenunterhaltung, wenn du dir da die Cases ja anschaust, ich habe da auch mit Neil drüber gesprochen, weil er sagt auch krass und so wie die Kids halt, die können halt den Unterschied ja nicht, ne? Also das sind irgendwelche Schönheitsstandards, die ja sowieso durch, sag ich mal, soziale Medien ja eh leider verschoben worden sind für viele Mädchen, für viele junge Erwachsene. Und jetzt kommt da sowas und Deepfake und vor allen Dingen kannst du dann noch Bilder bearbeiten. Plus, was wir ja schon gesehen haben, oder ich natürlich in der Recherche diesen Test gefahren habe, auch gesehen habe, die meisten von denen sind tatsächlich geklauter Content mit einem Face-Wrap, mit einem AI-Gesicht obendrauf. Das finde ich also paradox. Das heißt, sie suchen sich eine Berühmtheit bei OnlyFans oder vielleicht kleinere Models, die dann, und dann scrapen die den Content von Instagram, klatschen das Gesicht drauf und ziehen Account hoch. Und dann sagen die, boah, das sieht ja so realistisch aus. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist halt ein echtes Video, nur halt geface-wrapped.
Genau.
So. Und dafür gibt's halt keine Lösung. Und gerade habt ihr, aber was ihr auch mitbekommen, beschäftigt ja auch die Branche, Fact-Checking, Instagram beziehungsweise Meta. Community entscheidet jetzt selber. Ja, also bin gespannt, wo das alles hinführt. Und habt ihr dann so Mechanismen, also wie schützt ihr dann eure CreatorInnen und Creator? Habt ihr dann irgendwie, arbeitet ihr mit einer KI-Lösung oder mit einem KI-Partner oder mit einer Kanzlei oder wie macht ihr das?
Aktuell gehen wir noch den klassischen Weg über Medienrechtsanwälte und Co. Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen begrenzter Korridor, den man dann hat. Ne? Also wir durchpflügen jetzt gerade noch nicht mit Tools das Internet und suchen nach Inhalten. Es geht dann eher um Fälle, wo es schon wo es schon passiert ist sozusagen und man dann dagegen vorgeht. Und das natürlich auch erstmal dann zu unserer Erkenntnis kommen muss, dass das passiert ist sozusagen, ne, indem vielleicht die Community das schickt oder man auch so drauf gestoßen wird. Aber das ist natürlich noch nicht befriedigend genug, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, am Ende entwickelt man da sicherlich auch immer so ein Thema. Die Betrüger finden immer einen Weg und sozusagen die Rechtschaffenden müssen dann immer nachbauen. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was auf jeden Fall sehr kritisch zu beäugen ist. Jetzt gehen wir mal wieder ins Positive. Nicht nur Risiken von AI, sondern positiven Chancen. Content-Erstellung und KI, Daily Business ist ja auch, viele Brands gehen ja auf CreatorInnen zu, weil sie sagen, die Community taugt mir, der Content taugt mir, Storytelling taugt mir. Nutzen die CreatorInnen auch AI in ihrem Daily Business? Gibt ja da auch viele Videotools, wo man, sag ich mal, so einen Highlight-Clip automatisch runterschneiden kann? Sind die da offen für? Sagt die so, boah, nee, das ist eine Gefahr für mich. Hol uns da mal ein bisschen in diesen Alltag ab, wie die arbeiten oder denken.
Ja, also ich würde sagen, eigentlich so wie wahrscheinlich jeder Videographer oder Cutter wird natürlich KI eingesetzt oder Instrumente so im Daily Business, um den Content zu optimieren und besser zu machen. Aber das sind dann eben nicht vielleicht diese virtuellen Gimmicks, die man auch tatsächlich sieht. Also ist jetzt als Zuschauer vielleicht nicht direkt ersichtlich, ne? Aber es sind dann eher die Sachen, die im Maschinenraum passieren, ne? Also um genau die Pace nochmal anzupassen, die Musik leichter irgendwie damit zu verknüpfen oder die Soundeffekte, je nachdem. Eigentlich so wie auch du und ich unseren Podcast ja mit KI teilweise schon optimieren können, indem wir unsere Snippets automatisch daraus generieren. So kann man sich das bei den Creatoren auch vorstellen, weil am Ende sind sie ja Content Creator. Natürlich macht nicht jeder seine Videos mehr selber. Da hatten wir auch gerade eine große Story mit, was verdienen eigentlich Cutter und so. Aber ja, die Cutter sind ja am Ende auch die, die es mit erschaffen und schöpfen. Manche machen es noch komplett selber und nutzen dann eben die Tools, manche mit ihrem Team. Aber genau, insofern wird KI da auf jeden Fall schon eingesetzt. Auch bei der Ideengenerierung, das finde ich auch nochmal ganz spannend. Also wie kommt man überhaupt auf Themen? Wie schreibe ich meine Skripte für meinen TikTok und Co.? Ne? Da gibt es natürlich auch immer, je nachdem, was du für ein Content Creator bist, unterschiedliche Anforderungen. Fragenkataloge für ein Podcast-Interview oder so, weil viele unserer Creator auch eigene Podcasts haben beispielsweise. Ne? Also da ist tatsächlich so die gesamte Bandbreite dabei. Und ich glaube, das ist ja auch die Stärke, die KI im Marketing aktuell vor allem hat. Ne? Also es sind vielleicht gar nicht diese shiny Cases, die jetzt auf einmal aus dem Boden sprießen mit total virtuellen Welten, die wir hochfahren, sondern in der Breite, glaube ich, ist der allergrößte Effekt bei diesem Operations-Thema. Also bei allem, was Content-Erstellung, Content-Distribution oder auch Monetarisierung des Contents anbelangt.
Ich finde, du sagst einen richtigen entscheidenden Punkt. Es ist einfach ein sehr, sehr gutes Werkzeug, was teilweise uns viele Arbeitsprozesse effizienter gestalten kann. Und am Ende hängt es aber von dem Einzelnen ab, wie gut ist er oder wie gut ist sie, wie gut kann Technologie eingesetzt werden. Und ich glaube schon, dass man effizient, also machen wir uns nichts vor, ne? Also Ideen, es ist halt jetzt, ChatGPT ist jetzt der Sparringspartner für die Grundidee, genau, die man hat. Trotzdem ist muss die Grundidee einigermaßen gut sein. Wenn die Grundidee schlecht ist, dann ist ja scheißegal, wie gut du prompten kannst. Am Ende kommst du nicht auf einen guten Output. Aber ich finde das super interessant, weil ich glaube ja fest an das ganze Creator-Thema, und an, gerade auch an dieses ganze Nano-Creator und UGC. Das machen wir ganz viel mit Performance auch gepaart. Aber das, wir sehen ja immer mehr auch an den Mr. Beast Case oder auch an anderen Themen, die jetzt auch in der deutschen Medienlandschaft immer mal wieder, die ich auch wieder durch andere, sag ich mal, Aufträge oder Aufgaben, die ich immer mal wieder habe, sei es irgendwie bei Kinoproduktion und Fernsehen mal mit zu beraten, ist das schon so ein Thema, dass auch viele Sender, Brands da schon auch krass in diese Communities rein wollen, ja, da krass rein wollen. Gibt's für dich so Creator, das ist jetzt keine Frage, die auf dem Papier steht, die ist mir jetzt gerade so gekommen, oder CreatorInnen, die so ein bisschen in dieser Tech, wo du sagst, hey, KI-Creator zum Beispiel. Also habt ihr sowas auf, auch irgendwie?
Du meinst als Business-Creator, also als Thought-Leader, die diese Themen setzen?
Ja, sozusagen. Sowas, die halt, ja genau, die halt so ein bisschen Wissen weitergeben. Ich kenne da einen, der war glaube ich auch beim Neil irgendwie, der macht auch ganz viel so Technik. Spezialisiert ihr dann bei eurer Auswahl von eine Nische, sage ich mal, oder einen Bereich oder technikaffine oder gibt es dann bei euch so einen Bewerbungsprozess, den man durchlaufen muss? Ich muss erst an dir vorbei und dann an den anderen Kollegen, der noch da ist oder Kollegin. Wie
ja,
geht ihr da
also
vor?
Wir repräsentieren 25 sehr reichweitenstarke deutschsprachige Creator. Ne, das kann ich ja vielleicht schon mal von vornherein sagen. Und die bespielen natürlich alle unterschiedliche Themenkategorien. Da ist zum Beispiel ein Rezo dabei, die Johnsons, Maren und Tobi Wolf, aber auch eine Diana zur Löwen, ein Stefano Zarella, Daniel Abt. Ne? Also so von bis ist da tatsächlich dann eben auch viel abgedeckt. Automotive, Family, Content, Lifestyle, Kochen und Food, Travel und Co. Mit Rezo natürlich auch spannender Charakter, der auch, ne, so sehr breit in der gesellschaftlichen Debatte stattfindet immer wieder. Ansonsten natürlich auch viel so über Streaming und allgemeinen Gaming-Content kommt oder auch Musik. Also so, ne, es ist tatsächlich sehr viel bespielt. Tech haben wir tatsächlich noch weniger, aber wir öffnen uns jetzt auch diesem Business-Creator-Feld. Also das ist, glaube ich, etwas, was ich jetzt als eine spannende Entwicklung der letzten anderthalb Jahre sehe. Also man fragt ja immer, was sind so die Trends in der Creator Economy, und den würde ich tatsächlich benennen. Also dass tatsächlich Thought Leader, die für ein bestimmtes Business-Thema stehen oder einen bestimmten vielleicht Wissensaspekt oder einen Bereich, den sie als Erklärer oder als Gate-Opener sozusagen repräsentieren, verwalten oder dafür sozusagen sprechen, dass diese Personen mehr und mehr an Bedeutung gewinnen, gerade auch durch eine Plattform wie LinkedIn natürlich da große Reichweiten aufbauen können, eine große Relevanz. Wir haben jetzt Lea-Sophie Kramer zum Beispiel im Portfolio. Sie steht natürlich jetzt nicht für diesen Tech- und KI-Bereich, aber für diese LinkedIn-Community, für Female LinkedIn. Empowerment, für durch ihren Podcast natürlich auch eine sehr wichtige Stimme, gerade so eine weibliche Stimme der Wirtschaft oder der Startup-Community. Ne? Also so, das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, boah, da ist noch so viel Feuer drin. Und wenn du jetzt fragst, so, was sind Köpfe, die du kennst, also ich kenne einen Theo Pham super gut, der war auch schon mal in meinem Podcast zu Gast, oder einen Mike Martin, ne? Das sind jetzt so Leute, die ich dann auf dem Schirm habe, und sonst halt so eine ganze LinkedIn-Liste noch von Leuten, die immer mal wieder aufploppen, wo ich jetzt kein persönliches Verhältnis habe, aber wo ich irgendwie sehe, ah ja, okay, darüber werde ich auf jeden Fall versorgt mit Informationen zu diesem Thema.
Ja, mit mehrwertigen Inhalt, den wir alle brauchen, den ja auch Creator ihrer Community dann geben, hat sich ja auch schon ein bisschen gewandelt. Das Business weißt du ja besser als ich. Also, was heißt das Business? Auch die Funktionalitäten und das Thema Community und das Thema vielleicht, wie CreatorInnen heute sind und wie sie vor 5 Jahren waren. Und jetzt nächstes Thema, Daten ist ja auch so ein großes Thema. Hat wieder diese TikTok-Telenovela, die da war, und am Ende ist so ein Ding, die mir aufgefallen ist. Du hast ja auch, glaube ich, ich habe in der Recherche auch so ein bisschen das Thema Daten und Insights und Influencer-Marketing geht ja schon immer mehr auch Hand in Hand. Ich glaube, das ist auch ein bisschen von den Marken geschuldet, die natürlich sagen wollen, die klassische Frage kennst du ja auch, ja, was bringt das und wie viel verkaufen wir dadurch und was ist der ROAS und. Gibt's ja, es sei ja auch, sag ich mal, gerechtfertigt, solche Fragen. Wie siehst du da KI zu dem Thema Daten, Auswertung, Consumer Insights mehr zu bekommen? Siehst du da das auch als Chance oder habt ihr da auch schon mal so einen Case gemacht oder seht ihr das von der Markenseite vielleicht sogar, dass ihr seht, die Marken kommen vielleicht auch mit AI-Lösungen und sagen, ja, aber das AI-Tool hat gesagt, der hatte nur 20 Story-Views. Mhm.
Ja, also ich sehe es eher auf einer Tool-Seite aktuell noch. Also Marken sind ja unterschiedlich aufgestellt, was ihr Tool-Portfolio gerade im Influencer-Marketing angeht, ne? Aber wir kennen, glaube ich, so die gängigsten Plattformen da draußen. Ob es jetzt Nindo ist, Cold Square, Story Clash, Infludata, ne, Plus X, die alle jetzt natürlich quasi aufgesattelt haben und auch ihre eigene KI-Area mittlerweile haben und in unterschiedlichen Bereichen da angreifen. Also das geht von natürlich erstmal, was man auch da vielleicht eher unter der Motorhaube oder so hat, was jetzt gar nicht, ne, direkt stattfindet, aber dass natürlich die Vorschläge, die zum Beispiel die Plattform dir schon anreicht, viel passgenauer sind, weil die KI natürlich einmal durch deine gesamten Daten gehen kann, die du gegebenenfalls in dem Tool schon hinterlegt hast, wenn du da deine ganze Datenbank drin hast, inklusive Performance-Daten, dann kann natürlich viel, viel besser rausgefiltert werden, welcher Typ Creator passt eigentlich zu dir und die Vorschläge werden sozusagen passgenauer. Also ich glaube, bei der Creator-Auswahl, ob es jetzt mit einem eigenen KI-Tool ist, das man sich baut, mit einer eigenen Software sozusagen, oder indem man ein anderes externes eingekauft hat, das aber auf KI-Instrumente setzt, da hat man da schon mal eine Optimierung auf jeden Fall. Aber das ist manchmal auch noch sehr holzschnittartig und ich glaube, jeder schreibt gerade einfach erstmal auch KI drauf und es wird sicher besser, aber man kann es jetzt sehr schwer so wirklich konkret greifen.
Sorry, dass ich dich unterbreche, weil ich musste jetzt nur gerade zu schmunzeln, weil überall, wo KI draufsteht, ist nicht KI drin. Genau. Das ist so ein Satz von Jens und du hast eigentlich recht. Deswegen, sorry, ich wollte ihn unterbrechen.
Ja, genau. Dann finde ich aber tatsächlich, also der größte Praxis-Case sind vielleicht erstmal Chatbots, weil so mit ChatGPT, jetzt auch Grok und Co. Werden Dinge ja schon einfacher. Und ich weiß zum Beispiel, dass, glaube ich, Infludata die Influencer-Suche jetzt auch mit einem Chatbot angeboten hat, sodass du einfach reinschreiben kannst, oh, ich suche einen Influencer im Bereich Food. Fallen dir da Leute ein, ne? Also, dass es viel einfacher ist, als jetzt 7 Klicks zu machen, bis ich dann in diesem Interface bin und diese ganzen Boxen getickt habe. Also mein Gehirn würde auch leichter damit klarkommen, sozusagen, wenn ich einfach das irgendwo reinschreiben oder sprechen könnte. Und so im Gespräch bietet mir die KI sozusagen dann so ein paar passende Kandidaten an. Das ist jetzt erstmal so einfach nur eine Usability-Improvement, aber why not, ne? Dann, was Consumer Insights angeht, finde ich tatsächlich, natürlich kannst du eine Metadatenanalyse viel, viel einfacher machen, wenn du jetzt irgendwie ganz viele Unterlagen zu deiner Zielgruppe hast, ne? Einmal durchjagen und sagen, okay, sag mir jetzt bitte 3 Vorschläge, da kommt es natürlich auch sehr auf den Prompt an, wie ich hier weiter vorgehen kann. Ich finde, da gibt es auch ein paar Hacks, also ich komme ja auch ein bisschen aus der Markenstrategie, das habe ich jetzt eben nur am Rande getoucht, aber da ging es ja immer auch um die Frage oder so, Creative Planning nenne ich es jetzt mal, wie finden wir einen starken Insight, der so eine ganze Kampagne wirklich tragen kann, ne? Und da gibt es tatsächlich auch tolle Videos von KI oder Marketing-Experten, die dir dann auch beibringen, wie du die KI richtig ansprichst, also was für einen Prompt du am besten verfasst, um zu einem guten Insight zu kommen. Also man könnte zum Beispiel, wenn man eine Marke oder ein Thema definiert hat, sowas schreiben wie, gib mir 5 counterintuitive thoughts zu dieser Zielgruppe bei diesem Thema oder Produkt oder so. Und dann kommen quasi, ja eben, also kommt genau das, was ein Insight ja eigentlich soll, so eine neue Betrachtung eines Consumer-Problems oder eines Konsumentenverhaltens, ne, eine neue Perspektive auf etwas. Oder gib mir 5 Shower Thoughts, also so Gedanken unter der Dusche zu dem und dem Themenbereich, ne? Und dann kommen eben so, ja, so Gedankenfetzen raus, die man vorher vielleicht so nicht gefunden hätte, weil das ist am Ende ein Insight jetzt für uns so im Marketing, aus der Brille gesprochen, ist eine menschliche Wahrheit, die du so vorher vielleicht, also wo du sofort nickst, wenn du sie hörst, aber die du so vorher jetzt nicht hättest sauber formulieren können, ne? Und dabei kann ChatGPT helfen,
zum Beispiel. Ja, mega, mega gut, was du sagst, Prompten und die Befehle. Also zum Thema AI Search ist ja so, du hast jetzt gerade Infludata genannt. Ich glaube, wir haben zum Beispiel bei uns im Podcast auch immer wieder mit Jens, sprechen wir auch drüber, dass ich schon auch glaube, dass so die großen Plattformen, sei es ein Meta, sei es ein TikTok, je nachdem, wie es die Telenovela ausgeht, aber gehen wir mal positiv aus, so immer mehr Funktionalitäten, ja, wie es jetzt auch Research oder, sag ich mal, Analyse-Tools für Creatorinnen und Creator ja haben, AI-Lösungen anbieten. Ja, also bei Meta ist ja im Ad-Manager schon, bei TikTok habe ich in der Kamera geschmunzelt, als ich über die TikTok-Avatare gesprochen habe, ist ja auch aber im Testing. Und was ich halt interessant finde, ist, dass du halt jetzt einen ganz anderen Zugriff und Blickwinkel halt durch diese AI hast, wie du sagst, das Sparring ist ein anderes. Klar, du brauchst natürlich schon, sag ich mal, ein bisschen das Know-how, wie du sagst, dass du überhaupt die Fragen stellst. Die du stellst, um diesen Blickwinkel zu bekommen. Aber zum Beispiel auch mit Perplexity, auch so ganz Banalitäten sagen, ja, keine Ahnung, such mir 20 Creator im deutschsprachigen Raum, die für, weiß ich nicht, für eine Automobilmarke schon mal geworben haben. Und dann ist es schon manchmal schon ganz gut zu sagen, hey krass, auf den und den Creator oder Creatorin wäre ich gar nicht gekommen. Perplexity liefert mir dann, dann macht man ja eh den weiteren Research mit Call Square oder du hast jetzt auch, wir wollen jetzt ja keine Werbung machen,
ganz aber ganz viele, genau, die es da gibt.
Ja, genau. Okay, aber spannend. Also cool, dass du noch promptest. Ich spreche ja schon. Jens und ich haben beide schon gesagt, wir sprechen seit einem halben Jahr nur noch mit unseren Geräten. Die halten uns auch alle für verrückt, ehrlich gesagt, im Office, aber ist ja mir auch scheißegal. Und deswegen ist es cool, dass ihr da auch so, ja, dass ihr da auch so viele Berührungspunkte habt, finde ich mega
interessant. Da hätte ich mal ganz kurz eine Frage, wie du das einschätzt, weil ich nehme bei der jungen Generation, über die können wir jetzt vielleicht so von oben herab sprechen, nein.
Ich bin jetzt ja
also die Leute, schon, ja, die jetzt wirklich gerade in der Uni sind, sag ich mal, die lernen ja eine Welt immer, also quasi komplett mit einem existierenden Chatbot im Hintergrund kennen. Also so, die gehen jetzt in diese professionelle Welt und wissen, ich habe am Ende immer noch den Backup, ich kann eigentlich alles damit abchecken, backchecken, damit auch Texte schreiben und Co. Ich erlebe, dass da tatsächlich erstmal die Intuition ist, ich übernehme das 1:1 und ich muss da auch gar nichts mehr anpassen, weil das ist ja alles jetzt von der KI einmal so geschrieben und das passt doch dann. Und ich habe so ein bisschen Sorge und Angst, dass wir eine ganze Generation jetzt erleben, und ich will jetzt überhaupt nicht so diese Keule wieder schwingen, aber erstmal nur mal so gedacht, die diese Einordnung gar nicht mehr machen kann, also diesen Quality-Check und dieses Nehmen von KI-Vorschlägen und dann ergänzen durch eigene Gedanken, durch eigene Erfahrungen oder eigene Insights und dann zu einem finalen Produkt verarbeiten, einem finalen Text, einem finalen Vorschlag, einem finalen whatever it is, so, ne, was ich machen möchte. Erlebst du das auch oder ist das gerade vielleicht so eine subjektive Beobachtung?
Ich glaube, ich erlebe das natürlich auch, und vor allen Dingen auch so ein bisschen das Thema, dass ich, wenn man dann über die Gefahren ja spricht, das ist ja so das große Gefahrenthema. Auf der anderen Seite überlege ich mir dann, wenn mich so ein bisschen so diese Gefahridee oder Angst so ein bisschen sich annähert, denke ich mir auch, okay, die Leute, also Fact-Checking machen sie ja eh schon nicht mehr und nicht nur die junge Generation, sondern die Boomer gerade auf Facebook oder die Aluhutträger, TrägerInnen.
Aber nicht nur die, ne? Es sind ja wirklich einfach, es ist eine breite.
Es ist einfach Bullshit. Jetzt haben wir gerade über das Fact-Checking gesprochen, wird ja auch noch abgeschafft. Ich meine, unter uns, ne, in der Branche, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, Alter, Meta hat eh nichts von unseren, also wir hatten zum Beispiel einen riesengroßen Energiekunden im Performance-Marketing bei unserer Performance-Firma. Da wurde rassistisch massiv beleidigt bei einem Werbe-Creative, einem BPOC-Family und mit der Verbindung mit dem Wort Zuhause. Wir haben auch einen großen Adspend und trotzdem im Ansprechpartner ewig, bis das da bereinigt wurde. Und da habe ich mir gedacht, hey Alter, die checken, die schaffen das ab. Es gab für mich nie
diesen einen Safety-Button sozusagen, ne? Oder?
Dieses, oh ja, wir haben Safe Space hier geschaffen. Es war schon immer Kraut und Rüben und keiner hat sich dafür verantwortlich gefühlt. Und leider Trolle und Leute, das Internet schützt dich halt mit der Anonymität. Und ich glaube schon, dass das eine Gefahr ist. Aber wie gesagt, was ich sagen wollte ist, sie machen es ja heute schon nicht. Ich glaube, die Gefahr ist, also ähnlich erinnert mich das so ein bisschen dieser Wikipedia-Moment. Kannst du vielleicht auch noch erinnern in der Schule? Ich weiß. Also als du in der Schule auch warst, weißt du ja auch, so im Gymi, die Lehrer, Wikipedia ist scheiße, Wikipedia sind nur Falschinformationen, weil das kann jeder einpflegen. Per se hatten sie ja nicht Unrecht. Im Doing danach ist Wikipedia halt auch durchgescraped worden von ChatGPT und den ganzen großen LLMs und ist ja nicht alles so falsch, was da drin ist. Also weißt du, ich meine, ich glaube, ich habe schon auch Angst. Ich sag halt, wir müssen halt das Lernen umdenken, wir müssen die Wirtschaft umdenken, wir müssen halt schauen, welche Prozesse, das was ich jetzt gerade mache, ist ein Side-Hobby, was ich noch mache, ist, reinzugehen bei Kundinnen und Kunden, zu sagen, die sagen, Mensch Max, weil ich natürlich auch gerade an dem Punkt stehe mit unseren zwei Agenturen, zu sagen, wie viele Kolleginnen und Kollegen brauchen wir denn eigentlich? Also, scale it up, du kennst ja die ganzen LinkedIn-Stories, kennst ja besser als ich, wir sind die geilsten, die schnellst wachsenden, bla bla bla, sind wir nicht, sondern wir sind immer im Untergrund, aber ich stelle mir natürlich auch mal die Frage zu sagen, ja okay, wir sind jetzt über 50 Leute im Büro, brauche ich jetzt 100? Wie viel Umsatz kann man machen, wie viel effizienter kann man arbeiten, haben wir da mehr Zeit um Spaß zu haben sozusagen?
Oder verlieren wir uns im Organisieren dieser Leute? Ja.
Genau, oder verlieren wir uns darum, dadurch, dass wir die ganze Zeit KI optimieren, um KI zu optimieren, um die Prozesse zu optimieren? Ich weiß es nicht. Ich sehe es halt schon so, dass, glaube ich, gesellschaftlich das Problem, dass Medienkompetenz in den Entscheiderpositionen, sei es in Politik und Wirtschaft, einfach schlecht ist. machen wir uns nichts vor. Ich habe jetzt eine 7-jährige Tochter, die jetzt 7 wird in der Schule. Ich war erschrocken in der ersten Klasse. Die tragen immer noch 30 Kilo Buch durch die Gegend. Meine Nichte in Holland geht ohne Schulranzen in die Schule. So Bildungsthema, ne? Medienkompetenz. Dann habe ich mit Freunden geredet, die sind Lehrer. Also ich bin 33 in so meinem Alterssegment. Die sagen, die kennen das, weil die ja mit, wie wir aufgewachsen sind, mit MSN, Lokalisten. Mhm. Es kam immer was Neues. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass neue Dinge kommen. Wir finden das spannend. Was kommt als nächstes? Ja. Und die Generation, die ein Entscheider ist, gerade leider in unterschiedlichen Bereichen, ist halt die Generation vom Röhrenfernseher zum Farbfernseher hat lang gedauert. Und dann, also die kennen das gar nicht, dass man sich die ganze Zeit auffrischt, ja, und vielleicht für manche ist es sehr ermüdend. Aber ich glaube, solange da nicht dieser Ruck kommt, dass da umgedacht wird, bin ich bei dir, dass halt die Leute, die kacken, also salopp ausgedrückt, kacken sie das aus, was die KI denen sagt. Und bei Grok hast du ja gesehen, glaube ich, gestern die tolle Armbewegung von Elon Musk. Wenn man dann Grok fragt, was ist das? Ja, nee, war eigentlich nur ein Zeichen der Anerkennung. Fact-checking, okay, Kinder glauben das dann halt. Ja. Also ich bin da schon bei dir, ich finde das schon krass erschreckend. Aber man muss halt da, sag ich mal, Bildungsarbeit leisten bei BoomerInnen und Boomer. Sorry, wenn ich da jetzt so drauf dresche.
Nee, total. Halt so. Und dann auch gleichzeitig als Führungsfigur für die nachwachsende Generation sozusagen dann auch so ein klares Korrektiv vielleicht schaffen oder da eben dann auch noch mehr ein Augenmerk drauf legen, dass man zeigt, wie es auch gehen kann sozusagen.
Ja, und halt auch aufklären und mit den Leuten halt auch reden, auch mit den Kids reden, also mit dem bisschen, wie Neil meint es auch, ich meine, der Neil ist fast 23, der hat irgendwie noch einen kleinen Bruder, der sagt auch, ja, in der Schule, da schicken die sich dann Videos rum, boah, die denken, dass das echt ist und so. Krass, ich meine, bei uns, meine Generation war Gewaltvideo und Musik saugen per WhatsApp oder WhatsApp gab's ja nicht damals, SMS oder rumschicken, so, ich kenne das natürlich auch, es gibt immer irgendein Jugendthema, aber ich finde schon krass, dass halt da dass man die halt nicht abholen kann, weil derjenige, der dann im Klassenzimmer steht, das überhaupt gar nicht rafft, was da eigentlich passiert. Naja, jetzt sind wir wieder ins Gesellschaftspolitische abgerutscht, aber es fand ich eine gute Frage. Danke, dass du auch mal eine Frage stellst. Du bist die Erste, die mir eine Frage stellt. Geil. Ja, sehr gut. Dann kommen wir doch gleich nochmal zu dem Thema nochmal kurz Hype und Praxis. Hast du einen Case, so einen KI-Case? Jetzt weiß ich, ohne dass wir jetzt in die Branche reinklopfen, natürlich gibt es einen Haufen AI-Cases, habe ich bei WMV schon gesehen, so viele. Aber gibt es bei dir vielleicht einen Case, wo du sagst, oder ein, zwei, die inspirierend waren? Das heißt, mit AI gearbeitet oder vielleicht in der Creator Economy?
Ja, also ich würde jetzt mal einen nennen, den du wahrscheinlich auch schon kennst, das ist der Mango-Case, der hat mir letztes Jahr sehr gefallen und das macht nochmal ein neues Thema auf. Wir haben jetzt schon viele Bereiche besprochen, in denen KI also helfen kann. Mango hat im Endeffekt eine ganze Kampagne für ja so Zielgruppe Gen Z geshootet mit einem wunderschönen Setting, irgendwie Meer und Felsen und tolle Klamotten an einer tollen Person und hinterher kam raus, das ist ein KI-generiertes Model. Also sie haben tatsächlich die gesamte Kampagne mit einer künstlichen Persona geshootet, war in dem Fall wirklich für den Content, fand ich überhaupt nicht schlimm, hat sich null künstlich angefühlt. Es sah einfach aus wie jede x-beliebige Mango-Kampagne. Wunderschön so, ne? Und ich glaube, man hat dadurch so einen Blick da rein bekommen, was eben auch eine Effizienzsteigerung in der Content-Produktion gerade für sehr generischen Content bringen kann, ne? Also aktuell werden ja zum Beispiel Micro-Creator, über die haben wir jetzt auch schon so ein bisschen gesprochen, auch oft einfach als Content-Lieferanten eingekauft, ne, weil es gar nicht mehr für die Brands zu schaffen ist, diesen Hunger an Content der Social-Plattform zu bedienen mit ihren eigenen Prozessen. Agenturen leisten da schon einen tollen Job, aber wir können halt auch nicht für jede kleine Social-Kampagne jetzt ein Produktionsteam losschicken, also nehmen wir kleine Creator. Ja. Aber die Zukunft wird sein, es genauso wie Mango zu machen, irgendwann einen Computer anzuschmeißen, da ein paar Parameter einzugeben. Ist jetzt gerade auf jeden Fall noch aufwendiger als das. Aber dann sich einfach diese Inhalte, die eben wirklich sehr auf Produkt fokussiert sind, wo das Model eigentlich nur wirklich so das trägt, transportiert, vielleicht nochmal highlightet oder so, ne, was ein Produkt alles kann oder wie es sich in der Sonne präsentiert oder anfühlt oder so oder die Konsistenz ist oder so, das kann eben alles auch künstlich erstellt werden. Ich glaube, das hat mir letztes Jahr so einen Blick da reingegeben. Okay, ich glaube, wir sind schon fast da. Also das steht jetzt an.
Ja, ich glaube, du sprichst was richtig Spannendes an, und zwar das Thema, also du hast ein Wort gesagt, fand ich geil, generisch, weil da glaube ich sowieso, dass die AI schon alles ablöst. Also ja, wir haben vorhin gerade hämisch gesagt, das Thema SEO-Texten, ja, also alle Artikel, drei Dinge, die ich im Sommer in Köln machen kann, oder drei, im, also das ist ja eh schon abgeschrieben vom abgeschrieben, das so. Klassische SEO-Strategie ist ja auch nicht schlimm. Da geht natürlich KI rein, und dann das Thema E-Com-Shops, ne, also Model-Shooting und Co. Ich meine, wir haben auch bei uns bei der Performance drei Fashion-Kunden, recht groß, von klein bis riesig. Und da denke ich mir auch, diese ganz klassischen Model-Fotos, die wir ja alle kennen aus dem Online-Shop, wenn man Sachen, Pieces anschaut oder sich ja inspiriert an Produkten, dann sieht man ja oft, also manchmal frage ich mich auch, das arme Model, tut mir leid, ja, immer der gleiche Gesichtsausdruck,
ja,
dann unterschiedliche Outfits, ja, sei es bei einem Best Secret oder bei was weiß ich was Online-Shop, ja, wo man keine Werbung machen, aber switch dann durch und denkst dir so, er steht immer gleich da, er hat einfach ein gleich unterschiedliches Oberteil an, passt mir das jetzt, das Schwarze oder Ding? So, ich glaube, in diesen so Fitting, in diesen Sachen, glaube ich, wenn dieses AI-Model, also diese virtuellen Creator oder / Models schon logisch sein, weil, wie du sagst, ein großes ist, ich glaube schon, dass die das vielleicht schlauder machen, dass sie sagen, sie nehmen eine berühmte Persönlichkeit oder eine große Creatorin oder ein Creator, der irgendwie eine gute Community hat, der cool ist, und paaren das vielleicht sogar, wie du es gerade gesagt hast, auch mit einer virtuellen Influencerin, so wie wir es ja mit dem Case, den du vorhin gesagt hast, auch schon gesehen haben. Aber ist voll interessant, weil ich glaube, im E-Com, klassischen Online-Shop, da mit AI Sachen zu optimieren, sei es irgendwie die Customer Journey, das Interaktion mit dem Kunden, mit den Kundinnen und Kunden, ist schon ein Ding, was sicherlich von Mehrwert ist. Und machen wir uns nichts vor, wie du es schon gesagt hast, also um 5 unterschiedliche T-Shirts anzuprobieren, die lustlos gleich reinschauen, ohne den armen Menschen da jetzt zu nahe zu treten, so wollen es ja eigentlich, liegt ja auf der Hand, dass da ein AI mit Journey Model vielleicht ein bisschen cooler ausschaut manchmal. Ja,
absolut.
Jetzt haben wir nochmal eine große, kurze gesellschaftliche Frage. Da können wir 20 Stunden diskutieren. Thema Ethik und Vertrauen in der Creator Economy. Jetzt sagen wir mal kurz, die Kritiker hast du vorhin in deinem Podcast genannt. Waren ja auch mal zu Gast, du das hin so in der Branche. Jetzt haben wir noch das Thema KI. Du hast vorhin gerade das Thema Face, also Identitätsklau, wo die CreatorInnen und Creator-Opfer sein können. Wie siehst du generell in der Creator Economy das Thema Ethik und Verantwortung, weil schließlich sind es ja mittlerweile Berühmtheiten, auch die großen Creatorinnen und Creator, die ihr habt. Also Rezo bin ich großer Fan von, ist ein geiler Typ. Einfach warum? Weil ich mir die YouTube-Videos angeschaut habe, wie er die CSU zerlegt hat und jeden zerlegt hat, und fand ich geil, weil er da halt das sehr authentisch rübergebracht hat. Ich kann es natürlich irgendwo einordnen, bin ja ein bisschen älter schon. Wie geht ihr da vor? Also was... Schau dir da drauf, ich denke natürlich, ja, wirst du jetzt sagen, wäre schlimm, wenn nein, aber siehst du dann diese Ethik und diese Verantwortung, die CreatorInnen und Creator haben für die Communities, auch mit KI noch zusätzlich gefährdet? Oder siehst du das vielleicht sogar als Chance, dass die KI helfen kann, noch mehr Ethik in die Communities zu bringen? Ein bisschen in die Richtung
das
gedacht.
Das ist eine spannende Frage. Also erstmal natürlich, ja, wir achten darauf, und das muss ich auch wirklich sagen, bei allen Events, wo wir mit den Creators zusammenkommen, sei es bei der Weihnachtsfeier oder irgendwie Frühlingsmeetings oder Jahresgespräche, da wird das schon betont, also dass wir auch als Management, also sehen uns auch in der Verantwortung, diese Personen, die teilweise auch sehr jung zu uns gekommen sind, ne, mit wenig professionellem Background, weil sie halt sehr früh angefangen haben, als Content Creator zu arbeiten, da auch ihnen da eine Haltung mitzugeben, sag ich mal, ne, und sie darüber bewusst werden zu lassen, dass sie eine große Verantwortung mit ihrer Reichweite tragen. Aber wir sind jetzt auch nicht die Eltern sozusagen, die nach jedem Content-Piece anrufen und sagen, boah, was hast du denn da wieder gemacht? Also das, wirklich im Content ist eine absolut große Freiheit, aber wir würden auch bei der Auswahl der Leute, mit denen wir arbeiten oder die repräsentieren, immer darauf achten, dass das Personen sind, mit denen wir uns auch auf einer persönlichen Ebene identifizieren können, wo ich sag mal, wenig von diesen so bösen Überraschungen dann am Ende hochkommen, wo wir wirklich dann moralisch irgendwie sagen müssen, nee, sorry, da müssen wir jetzt von zurücktreten. Aber wenn das so wäre, dann müssten wir das tun sozusagen. Also das zum einen. Ich finde tatsächlich auch, dass also Influencer auch viel Schlechtes mit sich bringen, selbst wenn sie vielleicht manchmal gute Absichten haben oder das auch gar nicht so mit transportieren. Aber zum Beispiel die Beauty-Standards, über die wir schon gesprochen haben. Zum Beispiel auch ein sehr unrealistisches Bild von was man sich eigentlich leisten kann. Also ich finde, viele CreatorInnen, von denen man weiß, die verdienen Millionen, tun so, als hätten sie ein ganz normales Leben und als wäre das alles so easy zu schaffen, sage ich mal, ne? Und dieses so, you can have it all, das wird natürlich durch die noch mal mehr transportiert. Und wenn du dann aber weißt, okay, mit einem normalen Gehalt nein, ne, werde ich nicht diese Urlaube machen oder dieses Haus haben in dem Alter und Co. Also das finde ich, macht generell was mit der Gesellschaft, ne, dass wir in so einer sehr, sehr visuellen und sehr shiny Statuswelt durch Influencer halt auch ein bisschen leben, durch zumindest die Standard-Influencer, die wir kennen. Aber es gibt halt auch andere, also wie so ein Rezo oder die Streamer. Dann müssen wir gar nicht erst über politische Influencer sprechen, die ihre Plattform dafür nutzen, eher ja sehr kritisch, also ich sag mal, wie nennt man das jetzt? Ohne sich total zu verlaufen, aber sag ich mal, Rechtsaußen-Content zu posten, der auch absolut nicht mehr auf einer demokratischen Grundlage steht oder der Verfassung oder so. Das muss man aber auch sagen, das funktioniert teilweise halt auch sehr gut, ne? Also dass auch diese Leute gut verstanden haben. Ich meine, in den USA sehen wir es am stärksten. Trump hat die Medienwelt und die Social-Media-Welt komplett verstanden, analysiert und für sich genutzt als Instrument. Und das das passiert, glaube ich, in Deutschland auch in der Breite, die wir uns noch gar nicht bewusst machen können. Aber die positiven Influences oder Einflüsse von KI sehe ich tatsächlich jetzt gerade noch nicht, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Also das also ich könnte mir vorstellen, so das Durchforsten von kritischem Content, ne, nach gewissen Keywords, das wird einfacher. Also, aber wer ist die Instanz, ne? Wer ist die Internetpolizei sozusagen? Also, das sehe ich noch nicht so am Horizont.
Auf jeden Fall nicht die Plattform,
das
so viel sei gesagt.
Sehr deutlich gemacht, ja, genau.
Haben sie sehr deutlich gemacht, plus auch noch das Thema TikTok, auch nochmal so ein Ding, ist natürlich schon, du hast es gerade Rechtsaußen-Content, ja, auch gesagt. Ich meine, es ist halt immer wieder hier so ein Thema, dass ich mich dann halt frage, dass halt dann immer Populisten und Rechtsextreme sich dann natürlich Plattformen aneignen und dort halt auch unkontrolliert ja hausen können, posten können, kommentieren können. Und das sehe ich schon als große Gefahr eigentlich auch da. Ich sehe es aber auch als gleichnamige Gefahr, dass da wieder das Thema Medienkompetenz, dass ich mir denke, sag mal, bei den etablierten Parteien, wer ist die Agentur und wer berät die? Das gibt's doch gar nicht. Ich meine, irgendjemand, der jetzt mal in einer coolen Jugendsprache, die wird ja wohl irgendeinen 16-Jährigen finden, der den TikTok-Kanal machen kann, jetzt mal böse gesagt. Und wenn man aber da in 2 Jahre nichts macht, und du weißt ja selber, wie TikTok funktioniert, die haben ja das ganze Thema, ich kann Star werden oder kann viral gehen, leider noch vereinfacht, ja, mit ihrem For You Graph, wie wir es auch nennen wollen oder so. Aber ich finde es auch sehr gut, deswegen feiere ich auch so Leute wie Rezo nicht, weil ich jetzt ein Fanboy bin, sondern weil ich finde, er nutzt eben seine Reichweite auch für gesellschaftlich wichtige Punkte. Und gerade jetzt in der Zukunft, wo wir nicht wissen, wo wir uns hinbewegen, sind, glaube ich, ich habe mit Nil immer darüber diskutiert, es wäre eigentlich geil, wenn man so eine Influencer gegen Hass irgendwie eine Community aufbaut, dass halt CreatorInnen und Creator, die halt, sage ich mal, vielleicht auch nicht bei der gleichen Agentur sind, aber in Deutschland sind, halt immer regelmäßig einen Posting-Tag machen oder ein Format machen, wo halt das thematisiert wird, wo halt aufgeklärt wird oder wo ein Standing halt gezeigt wird. Und da gibt's sicherlich hier und da coole Aktivierungen immer mal wieder, aber halt kein konsistentes Zusammen, also kein Online-Creator-Team, was sagt, wir bieten den Pennern keine Reichweite, deswegen hauen
also
wir dagegen.
Wir arbeiten eng auch mit HateAid zusammen. Da könnte ich sagen, da ist mal so eine Art Netzwerk, ne, was sagt, hey, wir connecten Leute mit Reichweite. Aber das ist natürlich jetzt, ich sag mal, nicht dieser Boom-Chaka-Gegenschlag oder so, ne? Das ist dann natürlich so wahrscheinlich eher die weiche Variante. Aber auch da finde ich super, dass es so Organisationen gibt, die erstens die Aufklärung auch bei den Creatoren sozusagen vorantreiben, ne, und sich den Leuten annehmen, mega, die da aktiv sind sozusagen. Und dann auch Strategien ja im Endeffekt auch mitgeben, ne, wie kannst du reagieren, wenn in deinen Community-Spalten, also in deinen Kommentarspalten sich die Trolle einfinden und da irgendwie schießen und so. Also das ist schon sehr gut, aber wie du sagst, dieses proaktive Element, das habe ich bis jetzt auch noch nicht so viel gesehen, außer bei Einzelpersonen dann wie einem Rezo.
Klar, weil es natürlich wahrscheinlich auch noch Menschen sind, die vielleicht im Privatleben sehr eher politisch interessiert sind, eher emotionalisiert sind und dann halt aus der Emotion heraus sagen, boah, ich zeig's denen jetzt, finde ich auch gut. Okay, jetzt noch ein, was Positives zum Abschluss, so ein bisschen neben Zukunftsglaskugeln fragen, die immer jeder hasst, verstehe ich auch, weil keiner kann in die Zukunft schauen, ist eher noch vielleicht vorher Skillset der Zukunft. Mein, du hast jetzt ja eine Führungsposition inne, hattest ja vorher auch, hast ja ein bisschen was erzählt, wo du herkommst, was du gemacht hast. Wenn du jetzt dein Führungsteams oder in deinem Team Menschen hast, welche Fähigkeiten und Tools sollten sie zum Thema Creator Economy und vor allen Dingen aber auch AI so ein bisschen sich damit auseinandersetzen, sage ich mal, um eben dann zukunftsfähig zu sein?
Also in dem Feld, in dem ich arbeite, ist das Thema selbstverantwortliches Arbeiten sehr, sehr wichtig und eine Lösungsorientierung. Also ich glaube, das würden vielleicht viele so sagen, aber bei mir ist es wirklich nochmal besonders relevant, worauf ich schaue, weil es wichtig ist, dass man nicht versucht, ich sag mal, dem einen Lehrer zu folgen und irgendwie auswendig zu lernen, wie man jetzt mit gewissen Dingen umgeht. Also in unserer Welt geht es ja wirklich darum, ich werde eigentlich wöchentlich mit einer ganz neuen Problemstellung konfrontiert. Teilweise auch jetzt, wir sind in der Beraterposition mit Marken oder Creatern, ne, die ganz individuelle Problemstellungen haben, die total variieren. Und da gibt es natürlich gewisse Muster, die man immer wieder anlegen kann oder auch gewisse Prozesse, die man anstoßen kann. Aber die Antwort muss am Ende individuell gegeben werden. Und manchmal bedeutet es eben auch, okay, ich muss einordnen, neue Entwicklung, neue Plattform oder Meta macht irgendwas Doofes, so, wie gehen wir jetzt damit um, wie gehen wir jetzt damit vor? Das heißt, du brauchst eine Flexibilität im Denken, auch so ein Out-of-the-Box-Denken und dann am Ende auch so dieses Gefühl, nee, ich kann das jetzt beobachten, ich kann das einschätzen und wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, dann hole ich mir Leute von außen, Netzwerk, auch ganz, ganz wichtig, dann frage ich Leute nach ihrer Perspektive, aber ich kann das am Ende zusammenführen und ich kann ja das auch ownen und will das auch ownen und will das Problem auch lösen. So, das ist total wichtig, das kannst du auch schon bei Uni-Absolventen abfragen oder sehen, so, ne, ist da jemand, der da diese Kompetenz hat. Und dann würde ich sagen, was KI angeht, also eine Lust auch hier auf das Neue, auf das Ausprobieren, auf das selber Anwenden, auch also nicht zu sagen, nee, das mache ich nicht, damit will ich mich irgendwie nicht anfreunden, sondern wirklich zu überlegen, natürlich gerne auch mit Inspiration, Anleitung oder Weiterbildung, wie kann das meine Arbeit besser machen und wo kann ich das in meine Prozesse einführen und sich nicht dagegen zu versperren. Ich glaube, das ist ja logisch. Und dann aber trotzdem einen kritischen Umgang damit zu finden. Und das ist ja das, was ich eben schon so ein bisschen angeteasert habe, so dieser Wunsch, gerade an die Leute, für die es selbstverständlich ist, dass es eine KI-Hilfe gibt, das nicht alles für bare Münze zu nehmen, sondern wirklich es nochmal mit einer eigenen Kompetenz und einem eigenen Skillset und manchmal vielleicht auch mal testweise ganz ohne KI sozusagen zu lernen, damit umzugehen. Das fände ich ganz wichtig, sich trotzdem zu trainieren, nicht immer darauf zu vertrauen.
Gute Punkte, nehmen wir mit. Und jetzt noch der große Blick in die Glaskugel für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wie würdest du sagen, entwickelt sich Influencer-Marketing oder die Creator-Economy, um nicht dieses abgedroschene Phrasenwort Influencer-Marketing immer zu verwenden, wie entwickelt sich das vielleicht Brandbeschleuniger, hast du vorhin ganz am Anfang gleich gesagt, wie entwickelt sich so ein bisschen die Creator Economy? Wo entwickelt sich die Creator in 5 Jahren?
Also ich würde sagen, die Party geht definitiv weiter. Wir sehen, dass gerade jetzt in wirtschaftlich sehr schweren Zeiten die Bereitschaft, in Influencer-Marketing zu investieren, trotzdem sehr hoch bleibt. Also auch hier mehr reinzugehen, das finde ich super spannend. Man merkt, dass die eher hochpreisigen Werbekanäle, ne, klassische Medien, TV, abgelöst werden. Da haben wir jetzt auch schon tolle Daten, ne, wo wir sehen, boah, der Facebook-Meta-Umsatz ist jetzt so auf einem Level bei den Werbeerlösen und Co. Da ist also die Zeitenwende jetzt schon da, das kann man sagen. Und das Influencer-Marketing profitiert sehr davon und die Creator-Economy als solches wird auch noch weiter davon profitieren sozusagen. Aber es wird wichtiger nachzuweisen, wo der Erfolg liegt sozusagen. Also es wird weniger von diesen Kampagnen geben, wo Marketingbudget so ein bisschen blind nach Bauchgefühl verteilt wird. Hey, boah, die finde ich tolle persönlich Videos. Ganz toll. Oder meine Tochter hat gesagt, das ist so eine tolle, ne? Nehmt das Geld und macht einfach mal. Das wird es leider immer weniger geben. Macht natürlich am meisten Spaß jetzt für die Agentur- oder Creator-Seite. Aber ja, da wird immer mehr Strategie gebraucht, um das Ganze auch wirklich sinnhaft auszusteuern. Dann ganzheitlicher Blick darauf. Also ich glaube, alle Touchpoints sinnhaft zu verknüpfen, an denen Influencer stattfinden können, ne? Dass wir Influencer auch nicht nur digital denken, sondern direkt überlegen, gerade bei großen FMCG-Brands ist das einfach ein Must-Have heutzutage. Wie können Influencer an meinem POS, in meinem E-Com, in meinem Newsletter maybe, ne? Vielleicht sogar im TV-Spot stattfinden und wirklich ganzheitlich bespielt werden? Wie kann das Ganze auch mit Media zusammenkommen, ne, damit wir auch das direkt verzahnen, damit Geschichten nicht mehr zu kleinteilig, eindimensional und kurzfristig gedacht sind, sondern wirklich es ganzheitlich geht. Das wird immer wichtiger. Und so in 5 Jahren, ich glaube, wenn wir jetzt allgemein drauf schauen, auch viel, viel mehr Player, kleine Content-Creator wie du und ich, werden ihren Content mehr und mehr monetarisieren können. Also auch sich kleine Sub-Communities aufbauen. Über Substacks haben wir es jetzt in den USA schon stark gesehen, auch Podcasts. Also ich zahle zum Beispiel für einen meiner Lieblingspodcasts auch jedes Jahr 20 Euro oder so, um Exklusiv-Content zu bekommen und Sonderfolgen und so. Ne? Auch das wird einfach noch viel, viel weiter getrieben werden. Teilweise durch Influencer, die ihre eigenen Sachen machen, auch abseits der Social-Media-Kanäle. Teilweise aber auch durch kleine Leute, Autonormalverbraucher, die anfangen, Sichtbarkeit für sich zu nutzen, Wissen weiterzugeben, ihr Business damit anzukurbeln oder sich auch einfach ja selbstständiger damit zu machen.
Cool. Ja, mega spannend. Also ich würde auf jeden Fall 20 Euro für deinen Podcast zahlen. Oh wow, danke
schön. Dann habe ich schon mal eine Person.
Ja, cool. Alina, danke dir für deine Zeit. Wir haben jetzt auch schon fast eine Stunde geschnackt. Ist ja end cool. War super locker, wie ich es mir gewünscht habe. Aber das habe ich ja auch von einer Podcasterin mit 6 Jahren Erfahrung
erwartet. Aus Köln
auch
dazu.
Aus Köln auch noch. Und Jens war heute nicht dabei. Und ja, wie gesagt, wir bleiben sowieso in Kontakt, weil wir jetzt auch uns ja zum ersten Mal so richtig in virtueller Person gesehen haben. Und danke für deine Zeit. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und bis ganz
bald.
Sehr
viel Spaß. Vielen Dank nochmal und Grüße nach München.